Regeln sollen minimal sein, sollen Offenheit schaffen, Mut ausstrahlen, Befreiung bringen und vor allem neue Perspektiven öffnen. Wir sagen, schreiben heißt löschen oder less is more. Diese Regeln gelten auch für gute Bischofssynoden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Beieinander bleiben. Worauf es in einer synodalen Kirche ankommt. Standpunkte des Antwerpener Bischofs Johann Bonny. Herzlich willkommen, hier ist mit Herz und Haltung der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. In diesem Oktober blicken aus der ganzen katholischen Weltkirche viele Augen gebannt nach Rom. Denn seit rund einer Woche tagt dort die Weltbischofssynode. Und dies, wie im vergangenen Jahr, erneut mit der Beteiligung auch von Frauen und Laien. Thema ist vor allem die Synodalität, also die Frage, wie genau das Miteinander von Papst und Bischöfen, Priestern und Laien, Männern und Frauen, Ortskirchen aus ganz unterschiedlichen Weltgegenden und kulturellen Kontexten gelingt. Die deutsche Kirche durfte hier ja zuletzt auf dem synodalen Weg zahlreiche Erfahrungen sammeln. Also auf dem Weg, den die Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken seit 2019 gemeinsam verfolgten und der 2023 in den synodalen Ausschuss mündete. Dieser Prozess wurde damals auch von internationalen Beobachtern aus unseren benachbarten Kirchen aufmerksam verfolgt. Und einer von ihnen war der Antwerpener Bischof Johann Bonny. Mitte September war dieser zu einem Gesprächsabend der Katholischen Akademie in Dresden zu Gast. Kurz nach den sächsischen Landtagswahlen und kurz vor der Weltsynode ging es da um die große Frage, wie das Beieinanderbleiben in der Kirche wie in der Gesellschaft gelingen kann, gerade angesichts gegenwärtig zunehmender Fliehkräfte. Worauf es hier und das vor allem für den Bereich der katholischen Kirche ankommt, das war Thema der dortigen Rede von Bischof Bonny. Und die hört ihr hier und heute bei uns im Podcast. Bischof Johann Bonny leitet seit 2008 die belgische Diözese Antwerpen. Davor war er in der römischen Kurie im päpstlichen Rat für die Förderung der Einheit der Christen im Bereich der Ökumene tätig. 2022 war ein Beitrag aus seiner Feder zur damaligen Herbstkonferenz der Deutschen Bischofskonferenz zuletzt hier in unserem Podcast zu hören. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber jetzt gibt's erstmal quasi frischen Bonny-Nachschub. Bischof Johann Bonny übers Beieinanderbleiben. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Beieinander bleiben. Das Thema des heutigen Abends ist besonders aktuell. Beieinander bleiben vom Umgang mit Konflikten in Kirche und Gesellschaft. Wir sollten uns keinen Illusionen hingeben. Das Thema betrifft alle Zeiten, Vergangenheit und Gegenwart. Der Umgang mit Konflikten ist keine vorübergehende Phase in der menschlichen oder religiösen, eben kirchlichen Geschichte. Ein Konflikt ist gerade erst überwunden oder anderswo beginnt ein neuer Konflikt. Wie ein Glied in einer langen Kette aufeinanderfolgender Gegensätze und Konfrontationen. Gewiss, wir sollten für den Frieden beten und für den Frieden arbeiten. Aber ich glaube nicht an eine millenarische Zukunftsvision, in der eines Tages ein tausendjähriges Reich des universellen Friedens und der Freundschaft auf der Erde anbrechen wird. Als eine Art Vollendung der Weltgeschichte. Als eine krönende Errungenschaft der Kirche. Oder als ein Meisterwerk der Homo sapiens. Es gehört sowohl zu meiner vernunftredlichen Überzeugung als auch zu meinem christlichen Glauben, dass die Vollendung nicht von dieser Welt ist. Oder wie Jesus sagte zu Pilatus, mein Reich besteht, aber es ist nicht von dieser Welt. Ja, es gibt Hoffnung, aber letztlich nur die Hoffnung, von der Jesus spricht und die er selbst verkörpert. Wie können wir diese Hoffnung lebendig halten? Lassen Sie mich einige Gedanken zu unserem Umgang mit Konflikten anführen, Gedanken, die sich heute Abend hauptsächlich auf die Kirche beziehen. So wie schon gesagt, in 14 Tagen, 2 Wochen beginnt in Rom die 16. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode über die Kirche als synodale Gemeinschaft. Die Kirche als synodale Gemeinschaft. Zur Vorbereitung auf diese Tagung haben alle Teilnehmer ein Instrumentum laboris, wie das heißt auf Lateinisch, ein Arbeitspapier, haben wir schon gesagt, empfangen, mit dem Titel »Wie wir eine missionarisch-synodale Kirche sein können«. Eine missionarisch-synodale Kirche sein können. Ich empfehle gerne die Lektüre dieses Arbeitspapiers. Es enthält viele wertvolle Einsichten und Leitlinien in Bezug auf das Thema dieses Vortrags. Hoffentlich wird es der kommenden Bischofssynode gelingen, ihre guten Absichten in konkrete Entscheidungen umzusetzen. Das hoffen wir alle. Und es gibt viele Sätze hier, die mich freuen. Wie zum Beispiel diesen Satz, und ich Zitat, eine synodale Kirche ist eine beziehungsorientierte Kirche. Schön doch, eine beziehungsorientierte Kirche, in der die zwischenmenschliche Dynamik in einen immer komplexer werdenden Kontext das Gewebe des Lebens einer Gemeinschaft in der Sendung bildet. Eine Dynamik in einem immer komplexer werdenden Kontext. Und das ist so, ein immer komplexer werdender Kontext. Das Gewebe des Lebens einer Gemeinschaft in der Sendung bildet. Eine Gemeinschaft ja, aber eine Gemeinschaft in der Sendung. Diese Perspektive trennt nicht, sondern knüpft die Verbindungen zwischen den Erfahrungen, so sie trennt nicht, aber knüpft die Verbindungen zwischen den Erfahrungen und ermöglicht es, und jetzt kommt es, ermöglicht es, aus der Realität, aus der Wirklichkeit zu lernen. Die Wirklichkeit, die im Licht des Wortes, der Überlieferung, der beispielhaften Zeugnisse, aber auch der gemachten Fehler neu ausgelegt wird. So, die Realität, was soll man machen? So, die Realität, aus der Realität lernen. Die Realität, die Wirklichkeit, die im Lichte des Wortes, der Überlieferung, der beispielhaften Zeugnisse, aber auch der gemachten Fehler neu ausgelegt wird. So nicht nur Theorien, nicht nur theoretisch, aber mit der Wirklichkeit arbeiten. Was für ein schönes Programm. Eine solche synodale Übung hat unsere Kirche zweifellos dringend nötig. Okay. Christen leben mit unterschiedlichen Einsichten und Erfahrungen weltweit, die es möglich und notwendig machen, und ich zitiere wieder, aus der Wirklichkeit zu lernen. Die Wirklichkeit, die im Lichte des Wortes, die Überlieferung der beispielhaften Zeugnisse, aber auch der gemachten Fehler neu ausgelegt wird. Wenn ich diesen Satz lese, fällt mir spontan die erste Synode der Apostel ein, das sogenannte Konzil von Jerusalem, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen. Das Thema, das die Apostel zu besprechen haben damals, hat alles von einem Kampfanlass oder eben eine Zeitbombe. Es geht nicht um ein sekundäres theologisches oder pastorales Problem, sondern um die Kernfrage des Christentums. wer kann zum neuen Volk Gottes gehören, dessen lebendiger Eckstein Jesus Christus ist? Mit anderen Worten, an wen sollen wir uns wenden und welche Botschaft sollen wir ihnen verkünden? Gehört die Beschneidung mit so vielen anderen jüdischen Gesetzen und Regeln noch zu den Bedingungen, um in Jesus gerettet oder gerechtfertigt zu werden? Diese Frage berührt die heiligsten Gesetze des treuesten Teils des jüdischen Volkes. Alles ist bereit für einen grundlegenden Konflikt und eine nicht wiedergutmachende Spaltung unter den ersten Christen, von denen, wie Sie wissen, die einen aus dem Judentum stammen und die anderen aus dem Heidentum, den Hellenismus. Die Apostel, alle, einschließlich Petrus und Paulus, wollen und müssen beieinander bleiben, trotz möglicher Meinungsverschiedenheiten, um des höheren Wohls der jungen Kirchengemeinschaft willen. Dies ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Das Thema berührt ihr tiefsten religiösen Gedanken und Gefühle. Und wir können uns fragen, wie schaffen die Apostel es in Jerusalem, aus der Wirklichkeit, die missionarische Wirklichkeit zu lernen und diese neue Wirklichkeit im Licht des Wortes, der Überlieferung, der beispielhaften Zeugnisse, die sie haben, und auch der gemachten Fehler neu auszulegen. Was können wir von ihnen für unseren Umgang mit Konflikten und für unser Beieinander lernen? So, zunächst kann beieinander bleiben nicht bedeuten, dass Christen anfangen, sich wie eine Herde verängstigter Schafe zu verhalten. Die möglichen Konflikten oder Spannungen oder Gefähre aus dem Weg gehen. Untereinander Schutz suchen und sich nicht mehr zu bewegen wagen. Während sie auf einen guten Schäferhund sich auf einen guten Schäferhund verlassen, der potenzielle Feinde angreifen oder wegbellen soll. Das ist nicht die Herde, von der Jesus spricht, wenn er sich als ihr Hirte bezeichnet. Der Heilige Geist macht übrigens ab Pfingsten solchem ängstlichen Beieinanderbleiben der Apostel ein drastisches Ende. Nach 50 Tagen, Pentecoste, nach 50 Tagen ist es genug gewesen. Genug, den Tod Jesu zu beklagen. Genug, die Juden zu fürchten. Genug, um Kraft, um Licht zu beten. Genug, um sich selbst zu drehen. Sie müssen sofort hinausgehen zu allen Völkern, in allen Sprachen, in alle Ecken der Welt, um die Botschaft von der Auserstehung Jesu zu verkünden. Sie umarmen sich noch einmal und ziehen dann los, jeder in einen anderen Wind. Einander loslassen, ohne einander zu verlieren. Sich voneinander unterscheiden, ohne die Gemeinschaft zu verlassen. Und erst nach geräumer Zeit treffen sie sich wieder zusammen zu einer ersten Synode in Jerusalem. Sie treffen eine wichtige Entscheidung und kehren dann sofort in ihr eigenes Missionsfeld zurück. Das ist das Beieinanderbleiben der Apostel nach Osten und Pfingsten. Ein Beieinanderbleiben als die des Weges oder die Menschen des Weges, wie die Christen in der Apostelgeschichte mehrfach genannt werden. Sie schließen sich nicht zusammen, um alten religiösen Festungsmauern zu verteidigen, wie die damaligen jüdischen Behörden in Jerusalem, sondern gehen gemeinsam in die Welt hinaus, als erwachsene und verantwortungsbewusste Apostel, jeder mit seiner eigenen Mission, getragen von demselben Geist. Kurzum, hier beieinander bleiben kann für Christen keine Ausrede sein, um drinnen zu bleiben, um defensiv zu werden, um neue Erkenntnisse oder Verhaltensweisen von vornherein abzulehnen oder weitere Entwicklungen auszuschließen. Ihr Beieinanderbleiben schließt ihre persönliche Einsicht und Verantwortung nicht aus, sondern ein. Und das ist mehr als ein Wortspiel. Es geht um das Wesen und Wirken einer erwachsenen Kirchengemeinde und eines erwachsenen Apostolats. Hier ist dann eine weitere grundlegende Feststellung angebracht. Wo sollen Christen beieinander bleiben? Müssen sie, wie die Apostel, dazu nach Jerusalem gehen oder wie die Bischöfe in späteren Zeiten nach Rom? Das können sie nach Rom gehen, aber nur für äußerst gewöhnliche Fragen und für kurze Zeit. Zunächst sollten sie auf ihrer eigenen Weide beieinander bleiben, bei ihrer eigenen Herde, um ihren eigenen Stall, bei ihren eigenen Lämmern. Ich habe es in Mittelosten gesehen. Wenn Schafe zu Hunderten oder Tausenden aus vielen verschiedenen Herden zusammengebracht werden, alle zusammen, ohne Unterscheidung der Herkunft oder Zugehörigkeit, besteht in der Regel eine große Gefahr. Nämlich, dann geht es meist darum, die Schafe auf dem Markt zu verkaufen. Oder, noch schlimmer, sie im Schlachthof zu töten. Und davon wird kein Schaf glücklich. Es mag ein banaler Vergleich sein, aber er hat eine Bedeutung für die Kirchengemeinschaft. Gläubige leben nicht auf einer universellen Ebene. Sie leben hier und jetzt in einer örtlichen Gemeinschaft und mit einem örtlichen Hirten. Sie müssen sich von der Armut oder dem Reichtum ihrer örtlichen Kultur ernähren. Sie müssen sich den örtlichen Wetterbedingungen stellen, die oft zu kalt oder zu heiß sein können, zu viel oder zu wenig Wasser hier. Wenn eine Gemeinschaft Betreuung oder Unterstützung benötigt, muss dies auf lokaler Ebene gefunden oder bereitgestellt werden. Dasselbe gilt für das Beieinanderbleiben von Christen. Es muss allererst lokal oder örtlich geschehen. Es ist eine Illusion, dass man die christlichen Gemeinden weiterhin mit universellen Einsichten und Theorien, mit allgemeinen Normen und Richtlinien, mit einheitlichen Texten oder Übersetzungen nähren und unterstützen kann. Gewiss, die Universalität ist notwendig. Die Universalität gehört zum Wesen der Kirche, aber nur, wie wir sagen, subsidiär. Nur subsidiär. Zur Unterstützung dessen, was vor Ort getan werden muss und nicht als Ersatz dafür. So, und hier kann ich mich wieder auf die Apostel und ihre erste Synode in Jerusalem beziehen. Es ist das erste Mal, dass sie zusammenkommen, diesmal in Anwesenheit auch von Paulus, Missionsapostel, um die grundlegendste Entscheidung zu treffen, die ihnen einfällt. Die Öffnung ihrer Sendung und der Kirche für die Heiden, die Öffnung. Und die Apostel formulieren ihre Entscheidung so, und ich zitiere, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer dem, was unbedingt notwendig ist. Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch davon hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Ende Zitat. Was für ein frischer Wind ist diese Entscheidung? Es ist die erste apostolische Regel in der Geschichte des Christentums, die in zwei Zeilen zusammengefasst ist. Sie besagt nicht anders oder mehr als nur das, was unbedingt notwendig ist. Nicht mehr als das, was unbedingt notwendig ist. Nur das, was unbedingt notwendig ist. Dieses Motto sollte über dem Eingangstor jeder Synodenhalle stehen, im Stein gemeißelt. Auch in Rom, wenn man über die Pforte schreiben könnte, wie die Apostel gesagt haben, nur das, was unbedingt notwendig ist. Das wäre schon eine große Befreiung. Nur dank einer kurzen Entscheidung könnten die Apostel, könnte sich das frühe Christentum vorwärts bewegen und neue Völker und Kulturen offen und mutig gegenübertreten. Zu viele Worten, zu lange Texten und Büchern bringen selten Erleuchtung. Wenn Christen oder Kirchenführer sich nicht einigen können oder Bischöfe, oder wenn sich Konflikte in die Länge ziehen, geht es oft um Nebensächlichkeiten, die nicht mehr zu dem gehören, was unbedingt notwendig ist. Regeln sollen minimal sein, sollen Offenheit schaffen, Mut ausstrahlen, Befreiung bringen und vor allem neue Perspektiven öffnen. Wir sagen, schreiben heißt löschen oder less is more. Diese Regeln gelten auch für gute Bischofssynode, denke ich. Less is more. So, wir können noch eine Weile bei den Aposteln und ihren ersten Synoden bleiben. Wenn viele Gläubige heute ihr Vertrauen an das Beieinanderbleiben von Papst und Bischöfen verloren haben, dann nicht, weil sie nicht genug Versammlungen abhalten oder Kongresse veranstalten würden, sondern weil ihre vielen Treffen kaum konkrete Ergebnisse bringen. In den drei Arbeitsjahren vor der jetzigen Synode zur Synodalität sind fast alle Bischöfe bei uns und vielleicht auch in Deutschland, die Bischöfe, die ich gesprochen habe, bei den Gläubigen auf das gleiche Unverständnis gestoßen. Warum, fragen sie, sollen wir uns noch einmal zusammensetzen, um noch einmal über dieselbe Frage nachzudenken, um noch einmal dieselben Ratschläge zu formulieren, um noch einmal auf bessere Zeiten zu warten. Wir kennen dieses Dossier schon 40, 30, 20 Jahre und haben uns schon so oft zusammengesetzt, um es gemeinsam mit Bischöfen, Theologen und anderen in der Kirche zu diskutieren. Es fehlt uns in der Kirche meistens nicht an Beieinanderbleiben, sondern an kurzen und klaren Entscheidungen, die neue Perspektive öffnen. In Jerusalem kommen die Apostel nach einigen Tagen schon, nicht nach einem Monat, nach einigen Tagen, kommen sie schon mit einer Entscheidung heraus. Sie beauftragen Barnabas und Paulus sowie Judas und Silas, ihre Entscheidung den Christen aus der Peripherie zu übermitteln. Nämlich, Zitat, den Brüdern aus den Heiden in Antiochien, Syrien und Cilicien. Viele Bischöfe und Gläubige hoffen zu Recht, dass die kommende Synode mit einigen kurzen und befreienden Entscheidungen endet, mit denen sich alle an die Arbeit machen können zu Hause, zu Ort. Zu viele Dossiers liegen schon viel zu lange auf dem Tisch, werden viel zu oft umgeschrieben, ohne dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. In der Zwischenzeit verlassen sich die örtlichen Bischöfe und Kirchenführer weiterhin auf ihr eigenes Gewissensurteil oder ihre fachliche persönliche Kompetenz. Das kommt aber ihrem Beieinanderbleiben nicht immer zugute. Ganz im Gegenteil. Was für ein starkes Signal wäre es, wenn die Schlussbotschaft der kommenden Synode mit solch einem Zitat aus die Apostelgeschichte anfangen könnte. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer dem, was unbedingt notwendig ist. Das wäre doch eine schöne Befreiung, als das der erste Satz wäre. So fern, so schwierig muss es doch auch nicht sein, um Apostelgeschichte zu zitieren. Eine solche Entscheidung würde nur wie eine Befreiung klingen. Damit sind wir wieder bei der Frage, wer in der Kirche entscheiden soll. In diese Frage wird heute viel Zeit und Energie investiert. Wir kennen all die Slogans, die darüber kursieren. Nein, die Kirche ist keine Demokratie, aber sie ist noch weniger eine Monarchie oder Autokratie. Alle Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften haben im Laufe der Jahrhunderte versucht, eine gute Zusammenarbeit zu gestalten zwischen den geweihten Amtsträgern und dem Gläubigen, zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen Glauben und Wissenschaft, zwischen Religion und Kultur. Und das ist gewiss keine leichte Aufgabe. Alle Kirchen, alle Traditionen haben in dieser Hinsicht gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Wir können lernen von der Realität. Und niemand hat das perfekte oder das beste Modell. Wir sollten in diesem Punkt nicht naiv sein. Sobald es ein besseres Modell gibt, werden sich neue Fragen und Herausforderungen ergeben. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass die Bischöfe bei dieser Aufgabe eine besondere Verantwortung tragen. Das mag Sie ein bisschen überraschen, aber als guter Katholik setze ich mich weitergehend für die Eigenverantwortung der Bischöfe bei der Leitung der Kirche ein. Die Bischöfe haben ihre eigene Verantwortlichkeit, Eigenverantwortung, sowohl auf lokaler als auch auf universaler Ebene. Geschwächte oder gelähmte Bischöfe sind kein Segen für die Kirche. Ganz im Gegenteil. Keine starke Synodalität ohne starke Bischöfe. Das ist meine Überzeugung. Keine starke Synodalität ohne starke Bischöfe. Ich sage dies sowohl im Licht der Geschichte als auch im Licht des Glaubens. Auch was die Bischöfe betrifft, muss die kommende Synode es wagen, aus der Realität zu lernen, aus der Realität, die im Lichte im Licht des Wortes, der Überlieferung, der beispielhaften Zeugnisse und auch der gemachten Fehler neu ausgelegt wird. Die Bischöfe müssen den Mut haben, sich als vollständiger, erwachsener Nachfolger der Aposteln zu verhalten, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Wie verhalten sich die Apostel in der Apostelgeschichte? Sie kennen die Fragen, die das Volk an sie stellt. Weil damit, mit diesen Fragen gehen sie nach Jerusalem. So, sie kennen die Fragen, die das Volk in Antiochien und andere Gemeinden stellen. Und sie wissen um die Verantwortung, die Jesus ihnen, die Aposteln, persönlich übertragen hat. Sie müssen sich für das Wohl aller Gemeinden entscheiden. Und sie tun es auch innerhalb der Zeit, in einigen Tagen. Sie treffen eine Entscheidung, die gleichzeitig begrenzt genug ist, um alle Apostel zu binden, und breit, weit genug, um alle Aposteln vor ihre eigene Verantwortung zu stellen. Auf diese Weise gehen sie gestärkt als Apostel hervor. Sie unterschreiben gemeinsam für eine mutige Entscheidung und wissen sich von ihren Brüdern, von den anderen, unterstützt. Ihr Beieinanderbleiben ist in Jerusalem gerettet. Sowohl ihr Beieinanderbleiben als Apostel untereinander, als auch ihr Beieinanderbleiben mit allen Mitarbeitern und Gemeinden ihrer lokalen Kirche. Solche Entscheidungen sollten die Gläubigen heute, können sie von ihren Bischöfen erwarten. Entscheidungen, die nur das Wesentliche betreffen, was echt notwendig ist, und die es den Bischöfen erlauben, sowohl untereinander als auch und erstens mit ihren eigenen Mitarbeitern und Gläubigen beieinander zu bleiben, wie es der Herr von ihnen verlangt. Und schließlich. Letztlich noch diese Frage: Wo endet eine Synode? Wo findet ihr Qualitätstest statt? Die heutige Synode begann vor etwa 5 Jahren als ein langer Prozess in alle Ortskirchen oder Diözesen. Alle Gläubigen wurden gebeten, ihre wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen untereinander mit den Bischöfen und schließlich auch mit dem Papst auszutauschen. Dort sollte die Synode auch wieder landen können, in allen Ortskirchen und Diözesen. Wo es begonnen ist, soll es auch enden. Dort, in allen Ortskirchen oder Diözesen, wird sich zeigen müssen, ob die Synode nützliche Arbeit geleistet hat. So ist es offensichtlich in der Apostelgeschichte gelaufen. Es lohnt sich hier, das Ergebnis des ersten Apostelkonzils vollständig zu zitieren. Und ich lese: Man verabschiedete die Abgesandten und sie zogen hinab nach Antiochia, riefen die Gemeinde zusammen und übergaben ihr den Brief von Jerusalem in Antiochia. Die Brüder lasen ihn und freuten sich über die Ermunterung. Judas und Silas, selbst Propheten, sprachen ihnen mit vielen Worten Mut zu und stärkten sie. Nach einiger Zeit wurden sie von den Brüdern mit einem Friedensgruß wieder zu denen entlassen, die sie abgesandt hatten. So, mit einem Friedensgruß können sie von Antiochien nach Jerusalem zurückkehren. So, das ist meine Hoffnung für die kommende Synode, dass unsere Gemeinden hier am Ort sich über die Ermunterung freuen mögen, Und dass dann und dafür und danach ein Friedensgruß zu denen zurückkehren möge, die in Rom die richtigen Entscheidungen für ihnen getroffen haben. Und das wäre ein großer Gewinn für unser Beieinanderbleiben. Danke.
Bischof Johann Bonny im September in Dresden. Ja, wie es mit dem großen katholischen Thema Synodalität weitergeht und zu welchen Empfehlungen die Weltsynode in den nächsten Wochen kommt, auch das werden wir hierbei mit Herz und Haltung natürlich aufmerksam verfolgen und immer wieder thematisieren. Jetzt seid aber auch ihr gefragt. Wie blickt ihr auf die derzeitigen Beratungen? Worauf kommt es in euren Augen an, dass das Beieinanderbleiben gelingt? Schreibt uns gern auf Instagram, Facebook oder direkt unter lebendig-akademisch.de. Und in der neuen Playlist Quo Vadis Kirche haben wir euch alle Folgen von Mit Herz und Haltung zusammengestellt, die sich mit aktuellen Herausforderungen und Weichenstellungen für die katholische Kirche, ob weltweit oder bei uns in Deutschland, beschäftigen. Könnt ihr gerne mal reinhören und quasi unsere Podcast-Schatzkiste durchstöbern. Den Link findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Und dort findet ihr auch den Impuls von Bischof Bonny zum Thema Synodalität und Kollegialität der Bischöfe, den er 2022 bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und hierbei mit Herz und Haltung eingebracht hat. Tja, und wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche zum Thema machen, dann empfehlt uns bitte weiter und lasst Sterne regnen bei Spotify, Apple Podcasts oder anderswo. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.